Bei dem Bild versteht man, es nützt nicht so viel, wenn man sich die Finger anguckt und die wiegt und misst und die Farbe beschreibt. Man muss sozusagen das Bild verstehen. Finger, Mond. Man muss kapieren, dass es nicht um den Finger geht, sondern um den Mond. Ja? Es gibt keine objektive Wahrheit, haben damals vor 2500 Jahren sehr viele Leute kapiert. Also ich meine, es war natürlich wenig, aber genügend, dass man es nicht mehr vergessen hat. Es gibt keine objektive Wahrheit. Ansichten sind Ansichten. Die letztendliche Dimension ist nicht fassbar. Die Essenz von jeder einzelnen Erfahrung ist nicht fassbar. Und das Bild dafür ist Schweigen, Leerheit, Unfassbarkeit oder wie es so schön poetisch in Upanishaden heißt, davor die Worte kehren um. Da machen die Worte nicht mehr mit. Da wissen die, das kapiere ich nicht. Nächster Punkt. Es geht bei der Praxis von Philosophie, die damals noch ein Heilsweg war, und in der Praxis der Religion, der Achsenzeitreligion, der Achsenzeitphilosophie, nicht um eine objektivierbare Wahrheit, die man kriegt als Ergebnis der großen Forschungen, sondern darum, Seelenfrieden zu erwerben. Also nicht eine Weisheit zu finden, die man sagen kann und auf den Tisch legen kann und bewundern kann und durchdeklinieren und ausbuchstabieren, sondern es geht darum, Seelenfrieden. Ja, und noch ein Punkt. In der Zeit wurde irgendwie verstanden, geahnt, dass es zwei große Dimensionen von Erfahrung gibt. Das Sichtbare und das Unsichtbare, das Fassbare und das Nichtfassbare. Und das Bild dafür, was mich am meisten inspiriert, ist das gleichschenklige Kreuz. Also nicht das Kreuz, wo Jesus dranhängt, das hat nochmal eine andere Bedeutung. Das kann man auch überlegen, was das alles zu bedeuten hat. Annehmen von Leiden, ja, nicht abwehren. Aber das gleichschenklige Kreuz, es gibt die horizontale Dimension der Vielfalt, der 10.000 Dinge, der Sinne und des Verstandes, was man mit den Sinnen und dem Verstand und der Schulweisheit fassen kann. Und die vertikale Dimension, Schweigen, Gott, Urgrund, Unfassbarkeit, Leerheit, Nirvana, der Himmel, was auch immer man dafür nimmt als Bild, es ist nicht fassbar. Also die Erkenntnis, jede Erfahrung ist mehr als wir begreifen, wie Hans-Peter Dörr sagt. Jede Erfahrung. Und das haben die damals schon geahnt. Ich glaube, es ist ein Ethnologe, der Gräber, er hat ein Buch über die Geldwirtschaft geschrieben, Schulden, die ersten 5000 Jahre, ist einer der Vordenker von Attac und der Wall Street Bewegung. Der hat die gute Überlegung angestellt, er hat gesagt, ist interessant, es gibt ein paar Religionen und Philosophien, die von den zwei Dimensionen von Wirklichkeit reden, der Fassbaren und der Unfassbaren. Interessanterweise ist diese Theorie zur gleichen Zeit entstanden wie das Prinzip des Geldes. Und das Geld hat eine konkrete Dimension, nämlich Geldstücke, Goldstücke, ja, was man anfassen kann und sehen kann, und eine unfassbare Dimension, die Bedeutung, die man dem gibt, was letztlich Vertrauen ist in die Institutionen, die dieses Geld verwenden. Gleiche Zeit. Ist auch interessant. Ist nur ein kleiner Schlenker, wie alles irgendwie zusammenhängt. Das fand ich auch in der Achsenzeit. Dass Geld als Zahlungsmittel entstanden ist, weil man nämlich die vielen Soldaten, die man in der Umbruchszeit brauchte, lokal unabhängig bezahlen musste. Ja, und da war es günstig, wenn es irgendwas gab, was man tragen konnte, was bei denen das Vertrauen geweckt hat, dass sie damit was anfangen können. Auch interessant. Gut. Also in der Achsenzeit ist viel passiert. Und in der Zeit sind unsere großen Philosophien und großen Religionen entstanden. So, erste These, Religion und Philosophie, Hochreligionen und unsere große Philosophie hat die gleichen Wurzeln. Von daher sind sie keine Gegensätze. Jetzt will ich was zum Begriff Religion sagen, zur Bedeutung von Religion und dann noch mal ein bisschen was zur Philosophie und dann, was ich damit mache in der Praxis des Buddhismus, im Studium des Buddhismus, in der Reflexion des Buddhismus als abendländische Frau. Religion. Es gibt diesen Begriff Religion. Der hat drei Etymologien, die sehr interessant sind. Cicero führt es zurück auf religare, zurückbinden an den Ursprung. Was auch immer das ist, ob das Gott oder Buddha-Natur, Nirvana, das Unbedingte ist, ein Zurückbinden. Dann relegere, das hat Lactanz so verwendet, sorgfältig beobachten. Da fällt mir natürlich sofort die Achtsamkeit ein. Ja? Damals primär verwendet für Rituale, wo man ganz genau hinguckt, wie man die durchführt. Relegere. Augustinus hat es als Religere, als Wiederlesen, im Sinne aber auch als Auswählen und dann sehr kraftvoll, als sich entscheiden für etwas. Und in dem Sinne kann man sagen, Religion ist ein System von Lehren und Übungen, was uns hilft, uns zurückzubinden zur tiefen Dimension. Nicht zu einem historischen Ursprung, sondern zu der tiefen Dimension in uns. Es hat das damit zu tun, dass wir genauer hinschauen, relegere, sorgfältig beobachten. Und es hat damit zu tun, dass wir uns dafür entscheiden, bestimmte Übungen, bestimmte Sichtweisen zu üben, eine bestimmte Perspektive auf Leben einzunehmen. Das wäre sozusagen eine ganz weite Interpretation von Religion. Wenn man jetzt sich mit Religion beschäftigt, ist natürlich klar, es ist immer eine Möglichkeit, das von innen her, aus der Teilnahme heraus zu untersuchen und von außen auf Religion zu gucken. Das wären dann die ganzen vergleichenden Religionswissenschaften. Religion wird sehr unterschiedlich verstanden. Ich meine, der Begriff kommt aus dem Protestantismus in dieser allgemeinen Verwendung. Er wird, also zum Beispiel die Inder, die sagen nicht Religion, die sagen Sanatana Dharma, das ewige, die ewige Lehre, das ewige Gesetz. Auch die Buddhisten reden nicht von Religion, sondern die sagen Chö. Chö ist das gleiche wie Dharma, das heißt Realität. Das, was wirklich ist. Ja. Also es gibt unterschiedliche Bedeutungen, die unterschiedliche Religionen den Begriffen geben, mit denen sie sich selber bezeichnen. Ja. Da ist das Wort dabei Lehre, dann Überlieferung oder Tradition, vielleicht sogar eine ganze Kultur, eine bestimmte Lebensweise. Und es gibt in dem Sinne nicht einen richtigen Begriff von Religion, sondern der ist sehr, sehr schillernd. Aber man muss immer sagen, was man damit meint. In der christlichen und buddhistischen Tradition gibt es so eine Dreiergruppe jeweils. Die Buddhisten nehmen Zuflucht zu Buddha, Dharma, Sangha. Buddha ist das Ziel, die Vision. Die Vision eines entfalteten, erfüllten Menschseins. Dharma, der Weg, die Lehren und Übungen, die man üben kann. Und Sangha, die Gemeinde, die Gemeinschaft der Übenden. Und man sagt, ich nehme Zuflucht zu Buddha, Dharma, Sangha im Außen, damit ich das im Inneren realisieren kann. Ja, ich habe eine Vision, erfülltes Menschsein, Buddha. Es geht nicht darum, den im Außen primär zu verehren, sondern der Respekt im Außen soll dazu dienen, dass wir im Spiegel des Buddha erkennen, was wir selber an Möglichkeiten haben. Dharma ist die Übung, die Lehre, die Übungen, die Lehren, die man versteht, mit dem Verstand, die man machen kann, was aber dazu führt, dass man selber Weisheit entwickelt. Das nennen sie das Dharma der Erfahrung. Das Dharma der Schrift, der Lehren, wird zum Dharma der Erfahrung, zur eigenen Sicht auf die Welt, zum tiefen Verstehen. Und Sangha sind einmal die, die in der vertikalen, vertikal gesehen sind, die lehren, und horizontal die, mit denen wir zusammen üben. Ja, und es geht darum, selber Sangha zu werden, Wegübende. Im Christentum spricht man von Gott, Bibel und Gemeinde, ja, oder Kirche. Ja. Also Gott ist sozusagen das unfassbare Prinzip. Dann in der, im Bild von Jesus ist es das Vorbild. Dharma, die Bibel, enthält einmal die Geschichten, aber auch Hinweise zur Ethik. Ja. Und die gilt als erfüllt vom Heiligen Geist, inspiriert vom Heiligen Geist. Und dann gibt es die Kirche als die Gemeinschaft der Übenden. Und das Prinzip heute noch des Christentums ist die Gemeinde, die die zusammen üben, eigentlich. Das ist die Idee. Ja, ja, wenn ich jetzt Religion im weiteren Sinne, wie ich das heute Abend vortrage, betrachte, gibt es bei allen Hochreligionen so etwas wie eine Urerfahrung, das Erwachen des Buddha, oder eine Offenbarung wie Bibel, aber auch später der Koran, ja, Tora. Dann gibt es die Schriften, ein Korpus von Schriften, das sind die Schriftreligionen, die sozusagen versuchen, das Unfassbare in Worten und Geschichten und Bildern und Gleichnissen zu fassen. Dann gibt es irgendeine Form von Kultus, von Praxis, von Übung, ob das Messe heißt oder Gottesdienst oder Gebet oder Meditation oder Übung. Es gibt etwas, was man tut, was man gemeinsam tut, aber auch alleine tut. Dann gibt es sozusagen den Zeitgeist von früher. Das ist die Überlieferung. Denn jede Generation muss diese Urerfahrung, die in den Schriften und Lehren überliefert wird, für ihre Zeit neu übersetzen, immer wieder aktualisieren. Und das ist sozusagen in der Überlieferung, in der Tradition festgehalten. Und ich finde es interessant, dass die katholische Kirche da sehr klar ist. Sie sagt, wir haben zwei Quellen, die Bibel und die Überlieferung, also die Interpretationen der vergangenen Generationen. Die waren ja nicht alle dumm, sondern die haben ja auch versucht, jeweils für ihre Zeit das nochmal neu zu interpretieren. Insofern ist es auch wichtig. Und auch in der buddhistischen Tradition gibt es da unterschiedliche Gewichtungen. Es gibt Schulen, die primär auf die Schriften des frühen Buddhismus sich verlassen, ja, den alten Kanon. Und es gibt Traditionen, wie die tibetische oder auch die ganzen chinesischen und die Zen-Tradition, die Überlieferung, die Interpretationen in den verschiedenen Jahrhunderten genauso wichtig nehmen. Ja? Ja, und dann gibt es heutige Herausforderungen. Und ich bin zuversichtlich, dass wenn wir eine Religion wirklich üben und studieren, also nicht alle müssen alles machen, aber sozusagen einige studieren viel und einige üben besonders viel und einige machen beides und manche machen ein bisschen was und manche machen viel. Wenn wir sozusagen immer wieder miteinander reden und uns verständigen, dass wir dann auch in der Lage sind, die Fragen von heute, die existenziellen Fragen von heute zu beantworten. Ja, also Religion entstanden in der Achsenzeit. Jetzt möchte ich was zu Philosophie sagen. Philosophie. Philosophia ist unser Begriff dafür, die Liebe zur Weisheit. Ja, was ist der Kern der Philosophie? Ich denke, dass Karl Jaspers da was Gutes, Wichtiges beschreibt, wenn er sagt, der Anfang des Philosophierens ist das Staunen, sagen auch Aristoteles, Platon, Taumazein, Staunen. Und es führt in zwei Richtungen. Das eine ist in das existenzielle Hinterfragen.